Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Margaret Heckel, heute freie Autorin, früher zum Beispiel Politikchefin bei der Welt, bei der Berliner Morgenpost, auch bei der Financial Times. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Warm ist es in Deutschland zwischen 24 und, was haben wir gerade gehört, ich glaube 34 Grad. Und Sie sind hier in Barfußschuhen reingeschlurft, hätte ich fast gesagt. Was macht Sie so froh an Barfußschuhen?
Ah, Sie sind so wunderbar bequem. Es gibt eigentlich nichts Besseres, wenn man richtig schöne, gemütlich laufen möchte. Barfußschuhe sind einfach fast wie Barfußlaufen.
Mhm. Man hat so Noppen drunter, ne? Genau. Also, dass man wirklich auch jeden Stein und jede Unebenheit spürt.
In der Tat, aber sie sind trotzdem unglaublich bequem, weil der Fuß sich einfach ausbreiten kann und nicht eingequetscht wird. Man schwitzt nicht, es scheuert nicht. Also ganz wunderbar, nicht nur im Sommer.
Verstehe. Gibt es auch Barfußschuhe für den Winter demnach?
Absolut.
Vielleicht ist es gut, wenn man auf, ich sag mal, freiem Fuß durch die Welt läuft, denn es gibt hier einige Themen zu besprechen und ja, muss man gut geerdet sein vielleicht. Worüber sprechen wir gleich als erstes? Über die Explosion in Beirut. Wie immer die Themen des Tages in dieser Stunde stehen bei uns auf der Agenda. Die Explosion in Beirut hat mindestens 130 Tote gefordert, tausende Verletzte sind zu beklagen und jetzt wird Hilfe geleistet. Aus dem Ausland kommt unter anderem Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron heute sogar angereist, persönlich nach Beirut. Er will helfen, Beirut wieder aufzubauen, will auch dafür einen Vertrag verfassen. Frau Heckel, was meinen Sie, wie viel Eigennutz steckt in so einem Hilfsangebot wie jetzt zum Beispiel in dem von Macron?
Da steckt schon einiger drin, aber es ist natürlich auch sehr sinnvoll, weil wir können eigentlich kein Interesse dran haben als Europäer, dass ein Land, das so nahe an Europa ist, total zusammenbricht, in sich zusammenbricht. Der Libanon war ja schon vorher sehr gefährdet. Die haben eine Wirtschaftskrise, die sich verschärft hat in den letzten 6-8 Monaten, eine unglaubliche Inflation und jetzt noch dieses wahnsinnige Unglück. Also wenn der Libanon ähnlich wie auch Syrien, der Nachbarstaat, in sich auseinanderbricht, seinen staatlichen Funktionen implodiert einfach, dann ist es für Europa keine gute Nachricht. Insofern ist es sehr wichtig, dass alle Europäer helfen. Auch die Deutschen haben ja angekündigt oder haben schon das technische Hilfswerk geschickt. Das ist schon sehr wichtig.
Jetzt war der Libanon früher Teil des französischen Mandatsgebiets im Nahen Osten und diese beiden Länder, Frankreich, Libanon, sind nach wie vor eng verbunden. Sie sagen, klar, auch die Europäer haben natürlich ein Interesse daran, dass dieser Staat wieder aufgebaut wird, dass er nicht in der Krise versinkt. Aber nochmal gefragt, wie sehr kann das denn Eigennutz sein, wenn Macron jetzt dahin reist?
Naja, er möchte natürlich ein Zeichen setzen, auch ein Zeichen innerhalb Europas, dass Europa helfen muss. Denn Frankreich allein ist natürlich ein erster Schritt, aber so schlimm, wie es dort momentan aussieht, so viele Menschen, wie dort ihre Häuser verloren haben, ihre Wohnungen verloren haben, das sind ja sofort wieder neue Flüchtlingswellen, die am Horizont da erscheinen. Es gibt zudem über 1 Million Syrer, die im Libanon Hilfe gefunden haben, Zuflucht gefunden haben. Das heißt, wenn dieses Land tatsächlich jetzt im Chaos versinkt, dann werden wir in Europa da die nächsten Jahre mit zu tun haben. Und wir haben noch gar nicht gesprochen von den terroristischen Organisationen, die im Libanon zu Hause sind, zum Beispiel die Hisbollah, von der ja bekannt ist, dass sie in Europa genau diesen Sprengstoff, der jetzt hier entzündet wurde, versteckt haben soll. Also wir sind da unmittelbar betroffen. Insofern ist es natürlich Eigennutz von allen. Und wenn der französische Präsident durch die Verbindungen, die die beiden Staaten haben, da jetzt den ersten Schritt macht, dann ist das sicherlich sinnvoll. Und ich würde sagen, auch abgesprochen innerhalb von Europa.
Diese libanesische Hisbollah-Miliz hat ja große Spannungen auch mit Israel natürlich. Aber Israel hat ja auch Hilfe angeboten, unter anderem die Krankenhäuser, aber auch insgesamt. Jetzt hat der Libanon gesagt, also von Israel wollen wir keine Hilfe annehmen. Schade, oder? Das hätte vielleicht auch eine Möglichkeit sein können, jetzt Brücken zu bauen.
In der Tat, denn diese Feindschaft ist schon elementar. Sie besteht ja seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Sie ist brandgefährlich, gar keine Frage. Und es wäre natürlich schon schön gewesen. Aber gut, es ist ja noch nicht aller Tage Abend, wie man so schön sagt. Also es ist schon sinnvoll, da immer wieder neue Angebote zu machen. Ich fand auch sehr schön diese Aktion, dass das Rathaus in Tel Aviv, der Hauptstadt Israel, in den Farben des Libanon, diese Zedernflagge, angestrahlt wurde. Also es ist schon gut, immer wieder diese Brücken zu bauen. Vielleicht werden sie ja doch, dann doch ergriffen.
Mhm. Ich meine, etwas anderes, was vielleicht jetzt passieren könnte, wenn diese Situation wirklich dazu genutzt wird, konsequente Aufklärung zu betreiben, zu sagen, wie konnte diese Detonation passieren, wer ist verantwortlich, dass eben dieses Ammoniumnitrat gelagert wurde über Jahre mit Wissen offensichtlich der Behörden, wer kann zur Rechenschaft gezogen werden, dass dadurch vielleicht jetzt doch Transparenz geschaffen wird und eine bessere Regierungsführung vielleicht geschaffen werden kann.
Also alle, die den Libanon kennen, sagen, dass eine Neuordnung eigentlich nur durch die Bürgergesellschaft laufen kann, weil die Eliten einfach offensichtlich so korrupt sind. Und es zeigt es, wie kann man so einen gefährlichen Stoff über Jahre hinweg direkt im Hafen, direkt in der Innenstadt lagern. Das ist derart unverantwortlich, dass es eigentlich nur durch kriminelle Machenschaften oder eine wirklich unglaublich krasse Korruption zu erklären ist, weil sie einfach die Bevölkerung einem derartigen Risiko aussetzen, was jetzt ja leider auch passiert ist. Und insofern geht es darum, die Bürgergesellschaft zu stärken, dass vielleicht aus ihrer Mitte diese Neuorganisation stattfinden könnte. Es gab ja schon mal Demonstrationen vor ein paar Monaten, wo sich die Bürgergesellschaft zusammengefunden hat, viele junge Leute. Das ist dann wieder versickert, weil diese Wirtschaftskrise so unglaublich zugeschlagen hat und die Menschen einfach mit dem eigenen Überleben beschäftigt waren. Wenn wir in Europa was tun wollen, Hilfe, Soforthilfe, logisch, aber eben die Stärkung der Bürgergesellschaft und einfach alle Versuche, diese korrupten Eliten doch wegzukriegen.
Mal sehen, also was Emmanuel Macron, der französische Präsident, sich da jetzt so denkt. Er will, wie gesagt, einen Vertrag abschließen, ist heute in Beirut. Und ob internationale Partner aber eingebunden werden, ist zunächst erstmal offen geblieben. Das werden wir dann hören in der nächsten Zeit. Das Robert-Koch-Institut meldet 1045 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen. Das ist der höchste Tageswert seit Anfang Mai. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich heute Vormittag dazu so geäußert.
Unser Robert-Koch-Institut meldet heute zum ersten Mal seit längerem mehr als 1000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind deutlich mehr als in den vergangenen Wochen. Was wir sehen, sind viele kleinere Ausbrüche. Menschen stecken sich an bei Familienfeiern, am Arbeitsplatz oder in Gemeinschaftseinrichtungen. Die Pandemie, das zeigen diese Zahlen, ist noch nicht vorbei.
Sie ist noch nicht vorbei, Frau Heckel. Diese Zahlen, erstaunen Sie die?
Eigentlich nicht. Sie sind ja angestiegen die letzten paar Tage. Und da Sie ja rückwärtsgewandt sind, werden wir auch die nächsten Tage wahrscheinlich immer Zahlen über 1000, vielleicht sogar noch deutlich höher haben. Und es ist eigentlich auch kein Wunder, weil die Menschen sich einfach wieder bewegen. Sie fahren in Urlaub, sie kommen zurück. Und wir wissen inzwischen ja allerdings, dass es eher tatsächlich diese Nester sind, in denen dann diese Ausbrüche stattfinden. Von dem her gesehen finde ich diesen Begriff der zweiten Welle eigentlich keinen guten, weil eine Welle ist ja irgendwas, was uns überrollt, vor dem wir uns eigentlich nicht so richtig gut schützen können. Aber inzwischen wissen wir doch, dass wir uns schützen können und wir wissen eigentlich auch, wie wir das machen. Und
das heißt, Welle, würden Sie sagen, ist falsch? Würden Sie dann einfach sagen, dieses ist ein dauerhaftes Infektionsgeschehen?
Oder? Also ein Kollege nannte das kürzlich mal Glutnester. Und das wissen wir ja auch vom Grillen. Diese Glutnester, da pustet man mal rein, dann brechen die auf und glimmen richtig blutrot. Das scheint mir auch ein sinnvollerer Begriff zu sein, weil es eben auch auf die Strategie hinweist, mit der wir es eindämmen können. Mhm. Wenn wir einfach sagen, alle, die mit vielen Menschen in Kontakt kommen, bei Familienfeiern, bei Festen, bei Zusammenkünften, dass sie einfach noch aufmerksamer sind, ihre Warn-App vielleicht hoffentlich benutzen, vielleicht sogar ein Tagebuch führen. Das hat jetzt ja der Virologe Drosten vorgeschlagen für den Winter. Und das sind doch dann zumindest handhabbare Möglichkeiten.
Mhm, Volker Fintammer im Hauptstadtstudio ist uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Fintammer, was hat Jens Spahn denn noch gesagt, zum Beispiel auch zum Thema Tests Pflicht für die Urlaubsrückkehrer.
Ja, Anke Schäfer, aber ich will erstmal das Bild der zweiten Welle aufgreifen. Das hat er tatsächlich auch nicht unterstützt, sondern es geht darum, einfach jetzt auch die mögliche Dynamik im Griff zu behalten. Also sowas wie eine potenzielle zweite Welle gar nicht zuzulassen. Da geht es zum einen um diese lokalen Ausbruchsereignisse, die es gibt. Aber die Frage ist dann tatsächlich, welche Dynamik entsteht daraus jetzt, wo die Ferienzeit zu Ende geht, die Schule beginnt, die Schulen ja auch als Risikofaktor gelten. Und insofern war er schon der Meinung, es zählt dann insgesamt das, was Margret Heckel auch gerade schon gesagt hat, dass wir uns alle so vorsichtig wie möglich verhalten in den kommenden Wochen, um genau das zu begrenzen. Viel Neues hatte der Minister heute gar nicht zu erzählen. Er wollte eigentlich so diese ganzen Debatten der letzten Tage noch einmal aufgreifen und genau das bestärken, was wir hier auch schon angesprochen haben, dass in den kommenden Wochen und Monaten tatsächlich sehr stark auf das Verhalten der Bürger und Bürgerinnen ankommt, eben nicht nachlässig zu werden. Und der einzig tatsächlich neue Punkt, auf den er noch einmal heute verwies, war die Testpflicht, die jetzt tatsächlich für Reiserückkehrer, zumindest aus Risikogebieten, ab dem kommenden Samstag gelten soll.
Zusätzlich habe ich heute angeordnet, dass ab Samstag für Rückkehrer aus Risikogebieten eine Testpflicht gilt. Das heißt, wer aus einem solchen Risikogebiet kommt, nach Deutschland einreist, muss ein Testergebnis mitbringen oder hier in Deutschland einen Abstrich machen lassen, einen Test durchführen lassen.
Die Alternative ist, und auch das gilt ja schon lange, wer aus einem Risikogebiet kommt und sich nicht testen lässt, muss tatsächlich in Quarantäne gehen, also 14 Tage zu Hause bleiben, um zu sehen, ob er das mitgebracht hat oder nicht. All das, sagte der Minister, muss ja eigentlich schon eingehalten werden. Und seit dem vergangenen Wochenende gibt es auch eine freiwillige Testpflicht für alle Rückkehrer aus den Urlaubsgebieten. Also dort kann man sich testen lassen, dort seien dann jetzt die Kapazitäten an den Flughäfen und anderswo aufgebaut werden. Und der Minister hofft dann tatsächlich insgesamt, dass wir durch die Abstandsregeln und die AHA-Regeln, wie sie so schön heißen, also auch die Hygieneregeln, insgesamt dann doch gut durch die Krise kommen. Er hat auch den Fußball in den Blick genommen, wo es ja jetzt auch Lockerungsübungen geben soll, also wieder Zuschauer, die zugelassen werden sollen. Er hält das für den gangbaren Weg. Die Frage für ihn bleibt tatsächlich nur, wie kann die An- und Abreise zu den Stadien so organisiert werden, damit auch dort das Infektionsrisiko begrenzt wird.
Was haben die Schülerinnen und Schüler eigentlich gelernt in der Corona-Zeit? Sie haben sicherlich einiges fürs Leben gelernt, aber vielleicht nicht ganz so viel für die Schule. Einer Umfrage des IFO-Instituts zufolge hat Corona die Lernzeit in der Zeit eben der geschlossenen Schulen von 7,4 auf 3,6 Stunden täglich halbiert. Und hier ist, was die Lernenden dazu sagen.
Leider saß ich sehr viel am Computer und das hat halt wahrscheinlich diese Lernmoral geschwächt. Also ich habe auch weniger gemacht für die Schule.
Mir fehlt sehr der Druck, den man in der Schule hat, wenn man eine Aufgabe macht, dass man die dann in einer bestimmten Zeit abgeben muss.
Ich hatte Schwierigkeiten zu Hause zu lernen. Ich habe auch eine kleine Schwester zu Hause, die halt nicht in den Kindergarten war, sondern ich hatte schon einen ständigen Lernpegel.
Also ständiger Lernpegel und andere Dinge haben das Lernen sozusagen verhindert. Margret Heckel, die Journalistin, heute hier bei mir zu Gast. Da ist schon viel Potenzial flöten gegangen, denke ich, in dieser Zeit, oder?
Ja, und das IFO-Institut hat es ja sogar berechnet, wie viel all diese betroffenen Kinder und Jugendlichen über die ganze Lebenszeit dadurch verlieren an Einkommen. Es sind wirklich Milliarden, also Unsummen. Aber selbst wenn man es nicht so betrachten will, ich finde es ein unglaublicher Skandal, dass die Schulbehörden und vor allem auch die Kultusministerien das einfach nicht auf die Reihe zu bringen scheinen, diesen Sprung in die Digitalisierung, den wir ja ohnehin brauchen. Wir wissen, dass wir da ankommen müssen in so kurz wie möglicher Zeit, dass sie das jetzt nicht einfach so nutzen. Bei den Firmen, bei den Unternehmen sehen wir es ja, dass Firmen, die früher sagten, wo die Verantwortlichen sagten, Homeoffice, das geht überhaupt gar nicht, plötzlich sagen, aha, es geht doch. Nur in der Schule, da sind wir so hintendran zurückständig.
Gut, aber es gibt natürlich schon ein paar Lehrer und auch viele Schüler, die dann doch das Homeschooling auch mit digitalem Equipment gemacht haben und sich darauf eingestellt haben. Das können wir gleich noch vertiefen, aber ich wollte noch mal bei dieser Zeit bleiben. Also wenn man sagt, man hat nur 3,6 statt 7,4 Stunden täglich für die Schule gelernt, ist natürlich die Frage, was hat man in diesen 3,6 Stunden gelernt? Vielleicht hat man ja ganz intensiv gelernt und wir hören mal Heinz-Peter Meidinger, den Präsidenten Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, der sagt tatsächlich auch:
Wenn die wirklich intensiv genutzt worden sind, man konzentriert an seinen Aufgaben saß, dann könnte das teilweise einen ähnlichen Effekt gehabt haben, als wenn man einen Tag in der Schule verbringt. Aber das ist eben das Problem, dass vielfach eben dann diese Intensität gefehlt hat.
Ja, hier und da hat sie vielleicht gefehlt, aber manch einer hat sie vielleicht gehabt. Also man konnte sich auch als Schülerin, als Schüler mal darin erproben, ganz selbstständig zu lernen.
In der Tat, aber das muss man gelernt haben oder man muss Eltern oder Verwandte oder Freunde haben, die einem eben anleiten im Selbstständiglernen. Und was das sehr Bedenkliche und auch das so Bedrohliche ist, dass eben gerade die Schüler, die ohnehin schon schwach sind, die in Haushalten wohnen, denen es nicht so gut geht, wo nicht so viel Geld, aber auch Bildung da ist, dass die ja noch mehr abgehängt werden. Und was wir uns da leisten als Gesellschaft, das ist unglaublich schwer aufzuholen. Und diese Kinder können wir nicht verlieren, wir brauchen sie aus vielen, vielen Gründen. Und gerade deswegen sind auch das die Kinder, die von der Digitalisierung am meisten profitieren könnten. Weil wenn ihre Eltern ihnen nicht helfen können beim Lernen, kann ein gut gemachtes digitales Angebot mit Endgeräten, die sie nutzen können, das könnte diesen Kindern unglaublich helfen. Das wissen wir aus zum Beispiel Afrika, wo Experimente mit iPads mit digitalen Endgeräten, wo die Kinder sogar selbstständig, obwohl sie eben nicht angeleitet werden, sich Inhalte erarbeiten, von denen sie früher nicht mal träumen konnten. Und insofern ist die Digitalisierung, wenn sie gut und richtig gemacht ist und alle mit Endgeräten ausgestattet werden, die funktionieren mit Bandbreite, das wäre so ein Quantensprung, den wir da hätten, gerade bei diesen Kindern, die es so schwer haben.
Mhm. Aber in der Tat scheint es so zu sein, dass viele diese digitalen Endgeräte schon besitzen, denn es ist ja auch in dieser IFO-Umfrage herausgekommen, dass die Dauer der sogenannten passiven Tätigkeit um mehr als eine Stunde an den Bildschirmen gestiegen ist, also Fernseher oder Computer. Das heißt, dass viele Kinder und Jugendliche eben sehr viel Zeit dann zwar digital, aber nicht für die Schule, aber doch digital verbracht haben.
Ja, das stimmt, aber es sind natürlich auch viele an ihren Handys und Smartphones gehängt. Und darauf natürlich Unterricht zu machen, Aufgaben zu lösen, Aufgabenblätter, Vokabeln zu lernen, das ist schon relativ schwierig. Also es geht schon um tatsächlich mobile Endgeräte oder aber einen Computer für sich selber, wenn sie den Computer teilen mit ihrer kleinen oder großen Schwester und möglicherweise noch den Eltern, dann geht es eben auch sehr schlecht. Und auch wie immer, es gibt natürlich am digitalen Raum sehr gute Angebote und sehr schlechte Angebote. Und da kommen die Kultusministerien ins Spiel, die ja genau dafür da sind, sowas zu kanalisieren und die besten Angebote zu suchen. Es hat auch keinen Sinn, die Schüler und Schülerinnen mit irgendwas zuzumüllen, mit dem die dann nichts anfangen können. Also da sind schon die Aufsichtsbehörden, auch die Lehrer gefragt.
In der Tat haben sich viele Eltern und wohl auch Schülerinnen und Schüler gewünscht, dass man einmal am Tag einen individuellen Kontakt mit einer Lehrerin oder einem Lehrer hätte. Ist natürlich für die Lehrer auch eine große Herausforderung.
Das stimmt schon, aber wenn man das zu Ende denkt und die normalen Inhalte, die sie ohnehin in der Schule vermitteln, die könnte man ja locker, sehr gut gemacht, tatsächlich in Videos präsentieren. Und dann gäbe es den Lehrern und Lehrerinnen natürlich auch Zeit für diesen direkten Kontakt. In den Universitäten gibt es sowas ja schon, dass die Studenten und Studentinnen sich den Unterrichtsstoff zu Hause anhören und im Hörsaal dann tatsächlich nur Frage-Antwort-Diskussion mit dem Lehrer. Flipped Classroom, also der umgedrehte Classroom heißt es. Und das könnte in den Schulen auch eine Möglichkeit sein, dass gerade die schlechteren Schüler doch noch viel mehr Zugang zu den Lehrern haben, was dringend, dringend notwendig ist.
Also ich höre Ihr Plädoyer, Sie sagen den Schulen im Grunde, nutzt doch bitte die Chance, um das Lernen sozusagen in die Zukunft zu tragen.
Genau.
75 Jahre ist es her. Vor 75 Jahren hat der US-Bomber Enola Gay die erste im Krieg eingesetzte Atombombe abgeworfen über Hiroshima. Die hieß Little Boy und zehntausende Menschen sind damals sofort tot gewesen. Bis Ende des Jahres 1945 waren es dann 140.000 Tote. Und heute Morgen um 8.15 Uhr Ortszeit ist in Hiroshima eine Schweigeminute eingelegt worden. Hiroshimas Bürgermeister Kazumi Matsui hat eine Abkehr von den Atomwaffen gefordert und auch gesagt:
Ich appelliere an die japanische Regierung, den Stimmen der Strahlenopfer Gehör zu schenken und den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Als einziges Land, das Opfer von Atombomben wurde, muss Japan die weltweite Öffentlichkeit für den Geist von Hiroshima gewinnen.
Das war also eine dezidierte Aufforderung an Japan. Und Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat gesagt, er sieht ein neues atomares Wettrüsten. Hier zu Gast Margret Heckel, Journalistin in Berlin. Frau Heckel, es ist schon erstaunlich, finde ich, dass die Einsicht, dass die Atombombe eine so verheerende Waffe ist, sich offensichtlich immer noch nicht durchgesetzt hat. Dass man immer noch vor einem neuen atomaren Wettrüsten warnen muss.
Naja, ich glaube, die Einsicht hat sich schon durchgesetzt, aber es gibt eben sehr viele Staatenlenker, die eben auch wissen, welche Macht ihnen der Besitz einer Atombombe gibt. Also ich sage nur Nordkorea, ein Land, das im Prinzip vollkommen unwichtig ist von seiner wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen Bedeutung. Ausschließlich durch den Besitz der Atomwaffe nehmen wir es ernst, fährt der amerikanische Präsident dorthin, versuchen wir, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und eben solange diese Möglichkeit besteht, dass Staaten, dass Schurken, dass Diktatoren sich eben mit Atomwaffen versorgen, und diese Möglichkeit ist offensichtlich in den letzten Jahrzehnten gestiegen, solange werden wir mit dem Thema kämpfen.
Insofern macht man sich genau dieses, dass die Waffe so verheerend ist, macht man sich zunutze. Und Kim Jong-un in Nordkorea, der hat offenbar eine Möglichkeit, jetzt die Atomsprengköpfe so klein zu machen, dass sie eben auf ballistische Raketen passen. Also nach einem UN-Bericht kommt er zumindest in dieser Sache voran. Das ist bedrückend.
Ja, es ist sehr, sehr bedrohlich. Und man kann zwar an die Vernunft appellieren, weil eben jeder weiß, welche unglaublichen Verheerungen der Abwurf dieser Bombe auslöst. Aber ganz ehrlich, als Druckmittel.
Die Frage, wie groß ist die Gefahr eines Atomkriegs heute? Wir beide haben Frösche hier im Hals, wenn wir dieses Thema besprechen. Ich frage mich, ob das mit dem Thema wirklich zu tun hat, mit der Bedrohlichkeit. Aber gut, wir haben heute früh mit Alex Rosen gesprochen in Deutschlandfunk Kultur, dem Vorsitzenden der Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs. Und er sagt eben über die Gefahr eines Atomkriegs heute.
Es ist so, dass alle internationalen Experten einhellig der Meinung sind, dass das Risiko eines absichtlich oder unabsichtlichen Einsatzes von Atomwaffen heute größer ist denn je. Die Doomsday Clock, die Uhr, die zeigt, wie nah wir an einer Atomkatastrophe sind, ist näher an Mitternacht als je zuvor.
Machen wir uns das eigentlich klar?
Naja, wenn wir uns das klar machen würden, dann könnten wir ja gar nicht weiterleben, weil das wäre wirklich unglaublich bedrohlich. Wir müssten die ganze Zeit darüber nachdenken, dass morgen oder übermorgen die Welt untergehen könnte. Insofern ist es ganz normal, es zu verdrängen, aber es ist eben auch sehr wichtig, dass zumal an solchen Tagen wie heute wir uns der Gefahr bewusst werden, uns daran erinnern und alles Mögliche unternehmen, um es doch einzudämmen. Das ist sehr wichtig. Das können Bürger und Bürgerinnen nicht so richtig gut tun, außer sie gehen auf die Straße und demonstrieren oder machen andere bürgerliche Möglichkeiten der Gegenwehr. Aber man muss es den Politikern schon sehr klar sagen, dass sie verantwortlich sind, diese Gefahr einzudämmen, und natürlich auch diese Staaten, die die Atombombe schon haben, zu kontrollieren beziehungsweise den Kontakt nicht abreißen zu lassen, damit es nicht per Zufall auch noch möglicherweise zu so einem wahnsinnigen Desaster kommen würde.
Gerade um 12 Uhr hat die sogenannte Bosbach-Kommission ihren Abschlussbericht vorgelegt, beziehungsweise sie ist noch dabei in Nordrhein-Westfalen. Da geht es um einen Bericht unter dem Motto Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach hat diesen Bericht zusammen mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet vorgestellt. Und Margret Heckel hier im Studio zugeschaltet und jetzt auch Moritz Küpper, unser Korrespondent in Nordrhein-Westfalen, der auch noch zuhört. Trotzdem schon mal die Frage an Sie, Herr Küpper. Das Papier hat ja 150 Seiten und da geht es unter anderem um Empfehlungen zum Umgang mit jungen Intensivtätern und Salafisten sowie den Kampf gegen Einbrecher, aber auch gegen die organisierte Kriminalität. Da müssen ja letztendlich ganz unterschiedliche Strategien zum Einsatz kommen, oder?
Ja, und so lesen sich diese, exakt sind es 149 Seiten, also fast 150 Seiten auch. Also es geht um die Sicherheitsarchitektur in Nordrhein-Westfalen. 2,5 Jahre hat sich diese Expertengruppe unter eben der Leitung, Sie haben es gesagt, von Wolfgang Bosbach damit beschäftigt. Und die haben jetzt wirklich einen bunten Strauß da vorgelegt, mitunter mit konkreten Handlungsempfehlungen. Und wenn ich das hier so durchgehe, da geht es zum einen um Kriminalitätsphänomene, also Hasskriminalität im Internet vor allem, organisierte Kriminalität, Wohnungseinbruchsdiebstahl, Geldwäsche. Aber sie haben auch bestimmte Tätergruppen in den Fokus genommen, Jugendliche, Heranwachsende, Suchtkranke, Migrantinnen und Migranten und aber auch Opfergruppen, Opferschutz, ältere Menschen, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund. Sie merken schon, das Ganze ist sehr, sehr breit gefächert und lässt sich vielleicht am Ende unter die Überschrift stellen, dass es schon noch einen Ruf nach mehr Polizeibefugnissen gibt.
Aha, so darauf kann man es sozusagen runterbrechen, ein Ruf nach mehr Polizeibefugnissen.
So würde ich es sagen, aber sie sind wirklich sehr konkret geworden. Also beispielsweise ein Punkt, der bei mir hängen geblieben ist, Sie haben es gesagt, die Pressekonferenz läuft noch, aber in Nordrhein-Westfalen soll es zum Beispiel eine zentrale Datei zur Sammlung und Auswertung von Ohrenabdrücken geben, weil wohl festgestellt worden ist, dass Einbrecher häufig mit ihren Ohren eben vorab an der Tür horchen, ob da sozusagen freie Bahn ist. Also neben Fingerabdrücken und DNA-Spuren soll eben das jetzt auch erfasst werden. Dann geht es um Geldwäsche, da sollen Bargeldobergrenzen eingeführt werden. Es soll aber auch vor allem viel Geld in Technik und auch vor allem Aus- und Fortbildung der Polizei investiert werden.
Mhm. Ohrenabdrücke, Frau Hecke, Sie schmunzeln.
Das finde ich super, das höre ich zum allerersten Mal, finde ich fast schon originell. Aber der Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass Sicherheit ein großes Wahlkampfthema ist und Armin Laschet in seinen Wahlkämpfen das auch immer thematisiert hat. Er hat einen starken Innenminister und das hat ihm auch geholfen, damals, oder sagen wir mal, der Kandidat, und die Wahl zu gewinnen. Also insofern ist es der Hintergrund dieses ganzen Themas, und dass jetzt da eine breite Palette rauskam, ist eigentlich zu erwarten, weil die Bürger und Bürgerinnen das ja auch erwarten, dass ihr Sicherheitsbedürfnis, dass dem Rechnung getragen wird und dass auch was richtig Ernsthaftes passiert. Mhm.
Ein Punkt, Herr Küpper, glaube ich, ist auch der, dass Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren auch durch den Verfassungsschutz beobachtet werden können sollen in Zukunft, oder?
Mhm. Genau, das ist ein Punkt, der auch schon für Schlagzeilen und auch für Kritik bei der Opposition, bei den Grünen beispielsweise, gesorgt hat. Also Hintergrund ist der, dass es wohl auch ein Phänomen ist, dass Salafisten zunehmend junge Menschen rekrutieren und indoktrinieren, Rückkehrer aus Syrien beispielsweise, die unter 14 sind, und dass die Sicherheitsbehörden bisher keine Möglichkeit haben, diese Kinder letztendlich zu beobachten, um zu gucken, ob es von denen Gefahr ausgeht. Und deswegen hat man gesagt, man will diese Altersgrenze eben absenken. Ich habe auch mit Kommissionsmitgliedern sprechen können und die sagen, die würden das ganz unpolitisch sehen, kann nicht einen großen Aufreger betrachten, weil es letztendlich einfach nur der Realität Rechnung trage.
Ist es ein Aufreger, Frau Heckel, oder ist es keiner?
Also ich hoffe ja, dass es da um wenige Einzelfälle gehen wird, aber es würde zu Recht gesagt, es ist eine Strategie der Terroristen, also müssen wir damit auch umgehen. Wir wissen ja auch, dass menschliche Schutzschilde eingesetzt werden, dass schwangere Frauen benutzt werden. Insofern, es ist schrecklich, wenn Kinder so missbraucht werden, aber natürlich muss die Polizei da reagieren, müssen die Behörden da reagieren.
Man hat auch nicht die Gewohnheit, ganz, ganz viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Das aber wird der Fall sein. Und das haben Sie mir jetzt gerade erzählt, während wir der Musik gelauscht haben, dass Sie, Frau Hecke, jetzt vorhaben, die Nächte sozusagen wach zu liegen, um die Sternschnuppen zu zählen, oder?
Ja, ich freue mich da ganz arg drauf, auf den Sternschnuppenregen, der uns jetzt ja versprochen wird. Wir haben tolles Wetter draußen. Deswegen die Chance, dass wir es auch sehen. Ab dem Wochenende, am Mittwoch, soll der Höhepunkt sein mit bis zu 100 Sternschnuppen in der Stunde. Da kann man sich unglaublich viel wünschen, würde ich sagen.
Da muss man ja vorher eine Wunschliste aufstellen, damit man die Wünsche dann alle parat hat.
In der Tat. Man kann es wohl nur in den Abendstunden sehen, bevor der Mond aufgeht, weil dann wird es zu hell. Also ganz perfekt für diese lauen, vielleicht sogar heißen tropischen Nächte, die da jetzt kommen. Sternschnuppen zählen, wie gesagt, bis zu 100 in der Stunde. Da sind wir beschäftigt. Und mit dem Wünschen natürlich.
Absolut. Danke, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Sehr gerne.